Ihr Lieben, ich habe euren Gottesdienst bis jetzt mitverfolgt und dachte, es gibt so eine Spannung in dem, was ich gehört habe, zwischen, wir haben einige Sachen geteilt und gehört, in dem Gebet von dir, Silvia, sind einige Sachen aufgetaucht. Wir haben Informationen gehört über Krankheit, aber auch Geburtstage und wir haben Lieder gesungen und Bibelverse gehört, die unseren Blick weit gemacht haben. Sarinra, danke für die Verse, die du rausgesucht hast. Die haben mich gerade eben erreicht, sage ich jetzt einfach mal so. Sie haben den Blick weit gemacht, über etwas hinaus. Und gleichzeitig waren wir ganz hier und jetzt in der Situation von Menschen, die uns wichtig sind. Ich nehme das so auf, weil das in der Predigt direkt weitergeführt wird. Und als ich vorbereitet habe, ist mir tatsächlich ein Bild in den Kopf gekommen oder ein Erlebnis, was ich schon öfter gemacht habe, weil es so, also für mich so wunderbar ist. Und ich nehme euch einfach mit dahin. Und ihr stellt euch mal vor jetzt, ihr stündet mit mir irgendwo in Norddänemark auf einer Düne und schaut aufs Meer. Diese Situation ist für mich sehr vertraut, weil wir da als Familie öfter mal im Urlaub sind. Immer wieder mal mit einem Zelt auf einem Zeltplatz, der irgendwo im Wald ganz abgelegen und so weiter. Das ist gut für uns. Und direkt auf der Düne, das ist nicht nur so ein kleiner Sandhügel, sondern in Dänemark ist es manchmal so 60 Meter hoch über dem Meer ist die Düne. Und da oben der Zeltplatz, ich muss nicht weit gehen und stehe direkt vorne an der Kante. Und wenn ich an der Kante stehe, gucke ich weit runter, bis dann irgendwo der Strand kommt und weit raus aufs Meer. Direkt unter mir ein Bunker aus der Nazizeit. Und ich stehe da und gucke in diesen wunderbaren Blick, sozusagen dieses wunderbare Panorama und stehe auf einem Betonwürfel, so etwa 8x8 Meter groß, unzerstörbar, der mich und alle, die da Deutsch sprechen, an die dunkelste Zeit des letzten Jahrhunderts erinnert. Das ist übrigens an der gesamten nordwesteuropäischen Küste so. Ich weiß nicht, ob ihr da schon gelegentlich wart. Von Norddänemark bis Westfrankreich, egal wo man hinfährt, überall findet man diese Bunker, deutsche Bunker. Unverwüstliche Zeugnisse unserer Schuld. Und immer wenn ich da stehe, erfüllt mich auch ein gewisses Unbehagen. Ich stehe also direkt auf den Verstrickungen und den Schwierigkeiten der eigenen Geschichte, des Alltages. Und ich gucke da raus. Aufs Meer, auf die unendlichen Weiten der Jammerbucht. Das ist eine ganz besondere Bucht, die ist ununterbrochen im Norden von Dänemark. Man kann in die eine Richtung, wer weiß, wie weit gucken, sieht den Strand so sich sanft hinziehen, andere Richtung genauso weit. Wahnsinn. Wenn man geradeaus guckt und sich denkt, die Südspitze von Norwegen bleibt irgendwo rechts liegen, dann kann man fast bis nach Island gucken. Kann man natürlich nicht, aber man kann es sich vorstellen. In der Ferne ziehen Schiffe vorbei, die irgendwo auf ihrem Weg zwischen Nordseehäfen oder weiter weg und obenrum durch Skagerrak und Kattegat den Ostseehäfen sind. Die Augen kneifen sich etwas zusammen, weil es immer zu hell ist eigentlich. Und man versucht irgendwas zu erkennen, was da ganz hinten am Horizont ist. Vielleicht zwischendurch mal ein paar Schiffe erkennen. Und dann hilft mir ein Fernglas und dann helfen mir ein paar Apps und ich kann sehen, ah, okay, ach, das kommt daher. Gleichzeitig verschwimmt alles irgendwo in so einer diesigen Schicht zwischen Himmel und Wasser am Horizont, sodass ich eigentlich selbst ein Fernglas nicht immer richtig erkenne. Es bleibt eine Unschärfe, es bleibt die wahnsinnige Entfernung, von der ich natürlich weiß, dass sie so weit gar nicht ist, weil es dahinter noch viel, viel weiter geht. Ja, manchmal wünsche ich mir das, bis nach Island schauen zu können, die Weite der Welt regelrecht aufsaugen zu können. Und meine Augen, naja, die reichen halt so ein paar Kilometer aufs Meer, mit einem Fernglas noch ein bisschen weiter. Und irgendwann verschwimmt alles zu so einem Einerlei an der Horizontlinie. Manchmal nehme ich mir meinen Campingstuhl und dann setze ich mich da oben hin auf diesen Bunker, nehme ein Buch mit Und ich komme gar nicht so sehr zum Lesen, weil ich immer wieder einfach gucken muss in diese Weite, in diese unglaubliche Weite. Der Bunker unter mir, der erinnert mich immer direkt daran, dass diese Weite, dass diese Ruhe, dass diese Erhabenheit gewissermaßen, dass das kein Alltagsprogramm ist, dass das nicht das Alltagsprogramm ist, in dem ich lebe. Es ist ja auch Urlaub. Aber er erinnert mich immer und immer wieder daran. Mein Urlaubsblinzeln. Ich hoffe, ihr konntet den Blick ein bisschen mitsehen. Warum erzähle ich euch von meinem Urlaub? Weil der Predigttext dieses Sonntages eigentlich genau so eine Situation ist. So ein Blinzeln in die Ferne, etwas erspähen am Horizont und doch nicht genau sehen. Und er bringt es mit dem Alltäglichen in Kontakt, mit dem, wo wir uns gerade befinden, mit diesem Standort, mit dieser Situation, mit diesen Herausforderungen. Ich lese aus 2. Korinther 4, die Verse 14 bis 18. 2. Korinther 4, die Verse 14 bis 18. Wir wissen ja, Gott hat Jesus den Herrn auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn alles geschieht für euch. Die Gnade soll immer größer werden durch die wachsende Zahl von Dankgebeten. Und dadurch soll auch die Herrlichkeit Gottes umso größer werden. Das ist der Grund, warum wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. 2. Korinther 4, 14 bis 18. Das ist übrigens der Text, der in der evangelischen Predigtordnung für diesen Sonntag heute vorgeschlagen ist. Jubilate! Und da soll jetzt was Erhebendes draus werden? Der Text späht in die Ferne, ihr habt es vielleicht gehört, und verbindet es auch mit diesem Bild. Der Text späht in die Ferne und bringt es mit dem Alltäglichen in Kontakt. Das Alltägliche kennt der Apostel Paulus, der schreibt das ja hier, nur zu gut. Er schreibt der korinthischen Gemeinde, die er mitgegründet hat. Er ist da jetzt nicht vor Ort, aber er kennt die Gemeinde, er hat sie mitgegründet. Es gibt total viele Beziehungen, er kennt die Menschen. Er hat dieser Gemeinde auch schon mehrfach geschrieben. Wenn wir sagen, wir lesen aus dem 2. Korintherbrief, dann wissen wir eigentlich, dass es nicht der 2., sondern mindestens der 3. Korintherbrief ist. Den einen haben wir aber nicht überliefert. Und vielleicht gab es auch noch mehr. Paulus spricht aber von noch einem zusätzlichen Brief, den er den Korinthern geschrieben hat. Und in allen Briefen, die Paulus denen geschrieben hat, geht es eigentlich um Alltagsprobleme und um Grundsatzfragen, um das hier und jetzt. Wie verstehen wir das? Und das Problem von Paulus war, die Korinther denken und reden nicht so richtig gut von ihm. Ihm wird ständig was unterstellt. Ihm wird etwas nachgesagt. Er sei gar nicht der Richtige. Und wenn er da sei, dann könne er gar nicht so richtig, so ein kleiner, schwächlicher Typ. Er könne auch nicht richtig reden. Und dann tauchen da irgendwelche Leute auf, von denen es heißt, das sind die Engel des Lichts. So, ja, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, Lichtgestalten. Gibt es ja manchmal, gibt es auch in den christlichen Gemeinden manchmal, Lichtgestalten. Wunderbar. Ach, da bin ich ja hin und weg. Sagt Paulus. Weiß nicht. Paulus versucht, seine Überlieferung des Evangeliums zu begründen und das auch mit seiner Person zu verbinden. Und er ist persönlich angetrieben. Er ist in einer persönlichen Krisensituation, aber er ist auch sehr persönlich angetrieben. Das ist blöd für ihn. Das ist eine echt blöde Situation. Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Man könnte meinen, wenn Paulus sagen würde, wenn ich dir erzähle, was gerade richtig gut läuft, bin ich schneller fertig. Nichts läuft richtig gut. Es ist Mist. Es ist blöd. Das ist also die Situation, aus der heraus Paulus diesen Brief schreibt. Erinnert euch nochmal an diesen weiten Blick und an den Ort, wo er steht. Ich weiß nicht, ob es für dich ein naheliegender Gedanke ist, gerade läuft nicht so richtig gut. Oder vielleicht noch schlimmer, gerade läuft alles so richtig schief. Möglicherweise fühlst du dich missverstanden oder Ziele, die du dir gesetzt hast, sind total außer Reichweite geraten. Es ist der Wurm drin. Oder noch Schlimmeres. Beziehungen stehen auf der Kante zu Freunden, zu Kindern, zu Eltern, zu Partnern. Pläne scheitern oder erscheinen immer weniger erfüllbar. Und die Gefühle, die sich dazu einstellen, Minderwertigkeit, Verunsicherung, Überforderung, vielleicht noch was ganz anderes. Paulus war jedenfalls in einer sehr bescheidenen Situation. Und wenn du das innerlich wenigstens ansatzweise nachvollziehen kannst, vielleicht ist dann heute dieser Gottesdienst eine Gelegenheit, mit Paulus einen wirklich kühnen Gedanken zu denken. Einen Gedanken zu denken und auch zu glauben. Da heißt es in Vers 16, darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Paulus, tut mir leid, ich bin geneigt zu fragen, was bringt dich denn dazu, so zu reden, das zu sagen? Ich hätte viel Verständnis, wenn du gesagt hättest, die äußeren Kräfte werden aufgezehrt und das ist für mich ein Zeichen, es geht einfach nicht mehr so viel. Ich habe gepowert und gepowert, aber jetzt ist Schluss oder jetzt ist zumindest erstmal weniger dran. Die Not macht zwar manchmal erfinderisch, aber bremst vor allem auch enorm aus. Ich kann nicht mehr. Es ist zu viel. Es reicht. Das Maß ist voll. Wenn ich mir die Situation von Paulus klar mache, das hätte ich verstanden als Reaktion. Das andere, da merke ich, das verstehe ich noch nicht ganz richtig. Und ich finde es tatsächlich eine zwiespältige Aussage, so wie Paulus das sagt. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Und dann noch so etwas eine Stufe weiter. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Ich finde es tatsächlich eine zwiespältige Aussage. Was mich aber mit dieser Aussage ein bisschen versöhnt ist, dass Paulus eine Ich-Aussage macht. Er spricht von sich. Ja, wenn es da heißt, darum lassen wir den Mut nicht sinken, dann sagt Paulus eigentlich vor allen Dingen, darum lasse ich den Mut nicht sinken. Auch wenn meine Kräfte weniger werden und so weiter. Die Erlebnisse der Vergangenheit, die Situation, in der Paulus sich befindet, die sind immer präsent, die sind da, die gehen mit ihm. Die Beziehung zu den Korinthern, die war noch nie einfach. Jahrelang, könnte man sagen, ärgert er sich mit denen rum. Er hat schon viele Nerven gelassen. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die das sagen können in einer Situation, wo ich sagen würde, es wäre verständlich, wenn du den Mut sinken lassen würdest. Es wäre nur zu verstehen. Manchmal gibt es in christlichen Gemeinden so eine komische Situation, dass dann Leute aus dieser Ich-Aussage, die Paulus hier macht, eine Du-Aussage machen und sagen, du darfst den Mut nicht sinken lassen. Jetzt guck mal nach vorne oder sowas ähnliches. Das ist eine wirklich zwiespältige Sache. Wenn man das macht und mit ein paar frommen Spritzern garniert, dann ist dieser Satz echt eine Klatsche für Leute. Dann nimmt er die Situation von Menschen in Not nicht ernst. Und in manchen Situationen kann er sogar höhnisch oder zynisch klingen. Wir werden also mit diesem Text, und das ist mir wichtig, wir werden mit diesem Text in eine Unterscheidung geführt. Paulus macht eine Ich-Aussage und sagt, ich kann meine Situation deuten und ich kann über meine Situation auch geistlich etwas sagen. Dann, glaube ich, ist es angemessen, wenn Leute sich hinstellen und sagen, ich kann deine Situation geistlich deuten. Vorsicht, das kann schwer schiefgehen. In der Bibel finden wir viele Beispiele, wo Menschen genauso reden wie Paulus, die in Notsituationen diesen weiten Blick wagen, diesen weiten Blick auf Gott. Mitten in den Problemen des Alltags, mittendrin, und sie sind sich sehr bewusst, was da alles um sie herum ist und an ihnen nagt. Mitten auch in den Hinterlassenschaften der Vergangenheit. Und sie gewinnen Ruhe in diesen Situationen. Viele Psalmen transportieren Gebete, die sich aus Not an Gott richten. Verwurzelt mit beiden Füßen im Alltag, verwurzelt mit beiden Füßen da, wo es manchmal eben einfach nicht so gut ist. In der Vielfalt der Erfahrungen, in schönen und in schweren Momenten. Und ich glaube, darin wird christliche Hoffnung wirklich sichtbar. Wie auf dem Bunker in den Dünen. Schaut man sich den Bunker an, ist die dunkle Vergangenheit und ihre Auswirkungen deutlich sichtbar. Schaut man in die Ferne, aufs Meer, dann ist etwas ganz anderes da. Ruhe, Gelassenheit, Langsamkeit. Meine Situation ist sozusagen in das große Panorama dieser Welt eingeordnet. Ich kann den Blick ein bisschen wegrichten und das hilft mir. Manche Menschen haben das Lob aus der Tiefe genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, diesen Ausdruck, das Lob aus der Tiefe. Also aus der Tiefe des Lebens, aus der Tiefe der Situationen, die uns das Leben schwer machen. Obwohl es nichts zu jubeln gibt, vielleicht auch an Jubilate. Obwohl es manchmal im Leben nicht viel zu jubeln gibt, richte ich meinen Blick auf Gott. In die Ferne. Und damit ändert sich mein Nahbereich. Ich stehe anders in den Problemen und in den Herausforderungen meines Lebens, wenn ich den Blickkontakt mit der Hoffnung halte. Lob Gottes aus der Tiefe, das bedeutet genau das. In den Herausforderungen meines Lebens halte ich Blickkontakt mit der Hoffnung. und sie bleibt mir als Orientierungspunkt erhalten. Ich kann mich daran orientieren. Mich fordert dieser Gedanke heraus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich fordert er wirklich heraus. Und ich merke, ich schaffe es längst nicht immer, die Hoffnung als Orientierungspunkt tatsächlich zu behalten. Vers 18. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Ich glaube, Paulus, der hat gemerkt, dass das irgendwie eigentlich gar nicht zusammenpasst. Wie soll ich denn einen Blick richten auf etwas, was nicht zu erblicken ist, auf das Unsichtbare? Und doch sagt Paulus es so. Er fordert vor allen Dingen sich selbst dazu auf. Ich will das im Blick behalten. Ich will die Hoffnung als Orientierungspunkt behalten. Denn es gibt einen Grund dafür. Darüber ist er sich sehr sicher. Es gibt einen Grund dafür, der auferstandene Christus. Das ist der Orientierungspunkt der Hoffnung. Drei Wochen nach Ostern. Jubilate. Freut euch und feiert diesen Orientierungspunkt der Hoffnung. In dem Alltäglichen, in dem Komplizierten, in allem Leid und in dem Frust, in den Verunsicherungen, in den Herabsetzungen. Christus ist auferstanden, der Grund aller Hoffnung. Nicht immer kann man da am Horizont so klar erkennen. Und manchmal müssen sich die Augen so ein bisschen zusammenkneifen. Und überhaupt, es ist nicht immer deutlich. Glauben, ja, das ist manchmal so ein Blinzeln, ein Nicht-Genau-Sehen. Hoffnung verschwindet im Alltäglichen. Und trotzdem ist sie da. Grund genug, immer wieder den Blick da weit rauszurichten und nach ihr zu suchen. Im Alltag, in den Verwicklungen und Verstrickungen des Lebens, in den Enttäuschungen, dann auch wenn ich selbst weiß, dass ich versagt habe. Christus ist da, er lebt. So haben die Zeuginnen der Auferstehung den Menschen erzählt. Ihr kennt die Geschichten und habt sie gerade erst wieder gehört. Zuerst den eingeschlossenen Jüngern und dann der ganzen Welt. Und unzählige Menschen seitdem teilen dieses Bekenntnis. Und ihr habt in das Bekenntnis mit eingestimmt. Christus ist da. Er lebt. Er lebt. Der am Kreuz hing, der geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der als der gottverlassene Gott am Kreuz hing und der seitdem in jedem Leid, in jeder menschlichen Situation ist. Überall da, wo wir Menschen glauben und wissen, hier ist niemand mehr, da ist Gott. Christus ist da, er lebt. Wenn jemand zu Christus gehört, so haben wir es vorhin gehört als Wochenspruch, gehört er zu einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Unser Text und dieser Wochenspruch, das steht nur ein paar Verse auseinander. Das ist die Orientierung an diesen Christus. Es entsteht immer und immer wieder Neues. Und dieser gottverlassene Gott, der lebt, er trägt dich. Er ist der Orientierungspunkt der Hoffnung und lässt in dir immer wieder Neues entstehen. Manchmal sehen wir das klar und manchmal blinzeln wir nur. und ahnen etwas. Aber das macht nichts. Amen.